Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute mit einer neuen Folge Kuriose Filmfakten und wir klären unter anderem, warum Russell Crowe vom FBI beschützt wurde und was sich hinter den Begriffen Mushroom und Butterfly im Kinokontext verbirgt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Marcel und ich wagen uns wieder ins Labyrinth der kuriosen Filmfakten. Hast du deinen Kompass eingepackt?
Ja, auf jeden Fall. Also wir nehmen auch heute, finde ich, zu einer recht humanen Zeit auf, so kurz vor 11 vormittags. Ich hatte das Gefühl, mein Gehirn ist gerade auf Hochtouren. Ob das sich gleich so bestätigt, schauen wir mal. Aber ich habe auf jeden Fall erstmal ein gutes Gefühl.
Du wächst auf jeden Fall Erwartungen jetzt.
Ja, und, das ist natürlich auch immer gefährlich, aber ja. Man muss ja auch mal was riskieren im Leben.
Das Gute ist, das heißt, ich kann mich mir ein bisschen zurücklehnen.
Auf keinen Fall.
Okay.
Ihr werdet eure Synapsen auch auf jeden Fall brauchen, denn ich bin sehr gespannt, was eure kreativen Antworten werden auf diese Sachen. Weil es ist durchaus wieder Material dabei, wo ihr auf sehr falschen Fährten wandern könntet. Und ich freue mich sehr darauf, eure manchmal hanebüchenen Erklärungen zu hören. Ich würde sagen, wir starten direkt rein mit einer sehr kuriosen Geschichte. Warum wurde Russell Crowe im Zeitraum von seinem Oscar-Gewinn für Gladiator vom FBI beschützt?
Das klingt schon kurios.
In der Tat. Jetzt frage ich mich natürlich, ob es das mit dem anderen kuriosen Filmfakt zu tun hat, mit dem Helm.
Oder mit dem Olivenöl.
Ja, oder mit dem Olivenöl. Ja. Da gab es schon ein paar
die
Fakten.
Kuriose Filmfakten Gladiator-Trilogie.
Naja.
Der bietet da so eine richtige Schatztruhe an kuriosen Fakten. Das ist ja auch schön. Also, im Zeitraum des Oscar-Gewinns.
Also erstmal kann man natürlich sagen, der war wahnsinnig berühmt und bekannt dann auf einmal. Also zumindest, der war ja vorher auch schon bekannt, aber ich glaube, Gladiator hat da ja schon nochmal ordentlich was zugetan. Und jetzt wäre die Frage aber, das wird ja nicht, vom FBI wird man ja nicht beschützt, aus einfachen Fangründen, um die abzuhalten. Das ist ein bisschen Matsch, ne?
Ja, das klingt schon ein bisschen extremer als das. Was ist denn, wenn die ganzen Bodybuilder, die waren so eifersüchtig, weil die gesagt haben, na, Moment mal, so im Stil von 300 ist ja alles gar nicht echt. Die waren so sauer, dass die Russell Crowe verprügeln wollten. Und dann hat das FBI gesagt, nee, Freunde, so nicht.
Ich merke schon, dein Gehirn läuft heute wirklich auf Hochtouren.
Hier passiert halt einiges. Ja. Keine Sorge.
Ihr habt übrigens noch einen Joker, ne, aus der letzten Folge.
Ah ja, das ist gut. Das ist schon
nur, dass ihr es wisst.
Also, ich weiß nicht, warum du uns den jetzt gerade anbietest. Ich glaube, wir sind hier auf einer guten Spur.
Ich will den möglichst schnell loswerden. Damit
okay. Ja, das verstehe ich. Ja, die Frage ist ja auch erstmal, hat es was mit Gladiator zu tun und mit dem Oscar-Gewinn? Oder war vielleicht auch Russell Crowe, hat er irgendwie privat irgendwas gemacht, was vielleicht nicht bei allen so ganz auf Fröhlichkeit gestoßen ist. Also man kann da ja leicht in irgendwelche politischen Sachen mal reingeraten oder sich da aktiv einbringen und dann fühlt man so eine kleine Meute auf, ob es jetzt berechtigt ist oder nicht.
Könnte natürlich sein. Ich habe Russell Crowe nur überhaupt nicht mit so politischen Sachen oder irgendwie so auf dem Schirm. Der ist für mich da eher unscheinbar, was das angeht. Aber ich sag mal so, es war ja, du hattest gesagt, Niklas, im Zeitraum der Oscar-Verleihung, richtig?
Ja, es ist, geht sogar im Endeffekt um einen Zeitraum von 2 Jahren. Also es ist tatsächlich ein größerer Zeitraum, in den auch diese Oscarverleihung fällt.
Okay, aber dann war es ja nicht nur konkret für die Oscarverleihung, sondern und es hat auch was mit dem Film Gladiator zu tun, bevor wir uns da jetzt völlig daneben bewegen.
Nur ganz peripher.
Ganz
Also er spielt irgendwie mit da rein, aber es hat nicht direkt was mit dem Film zu tun.
Okay.
Tja,
gut. Los, Marcel. Dann lass mich mal kurz hier weitere Wege ausloten. Was ist, wenn es eine finanzielle Sache, oder was ist, wenn er einfach bedroht worden ist? Also ich sag mal, es kann einfach sein, dass Leute den bedroht haben, im Sinne von, hey, entweder du machst das und das, oder wir tun dir, deiner Familie irgendwie was an. So, der war halt gerade erfolgreich, stand halt gerade im Rampenlicht, wegen des Films Gladiator, ja, dadurch halt richtig nochmal an Berühmtheit gewonnen. War ja schon, glaube ich, damals ein ziemliches Film-Highlight. Und dadurch auf einmal so viel Prominenz gewonnen, dass er auf einmal halt auf dem Radar war von irgendwelchen, weiß ich nicht, Mafia-Gruppen, keine Ahnung. die dann gesagt haben, hey, pass auf, so und so machen wir das, du gibst uns hier so und so viel Kohle, dafür tun wir dir halt nichts an. Und ja, daraufhin hat Russell Crowe sich da nicht unterkriegen lassen, sondern hat dann gesagt, okay, da hole ich mir lieber mal ein bisschen Hilfe, weil das klingt schon irgendwie recht konkret. Vielleicht hatten die ja sogar konkrete Aufnahmen irgendwie von seinem Anwesen oder so, die die dann angefügt haben, sodass das FBI gesagt hat, okay, das ist schon nicht mehr nur Scam-Mail, sondern das ist schon ein bisschen krasser als das. Und haben dann gesagt, okay, ja, wir geben dir erstmal Schutz so lange, bis sich das vielleicht ein bisschen beruhigt hat.
Mir gefällt der Part mit dem Anwesen, dass es da vielleicht so ein bisschen zum Schutz war. Ganz gut. Jetzt nochmal allgemein FBI gefragt. Normalerweise für solche Aufgaben, hätte ich gesagt, nimmt man die Polizei. Und FBI ist ja wirklich eine ordentliche Stufe drüber. Jetzt überlege ich gerade nochmal, wo genau ist das FBI für zuständig? Hashtag, wofür steht FBI?
Federal Bureau of Investigation. Aber
das klingt ja, also da eher in Richtung Dinge herausfinden, ne, als aktiv schützen.
Ich weiß immer nie genau, wo die Bereiche von CIA und FBI, wo die quasi auseinandergehen und wer ja dafür was zuständig ist. Ich glaube,
es ist ganz grob gesprochen internationale CIA.
Genau,
das dachte ich auch. FBI ist innerhalb von der USA. Und tatsächlich, die Kombination aus euren Gedanken ist gut. Also es geht um eine Bedrohung und es ist eine durchaus gute Frage, warum das FBI da involviert ist.
Okay.
Okay. FBI. Also ich sag mal, FBI wäre ja sowas wie eben, wie gesagt, Schutz des Staates, Schutz des Präsidenten, sowas alles würde, glaube ich, FBI übernehmen. Also alles, was irgendwie so den Staatsapparat auch betrifft, beziehungsweise ich weiß ja nicht, ob die normalerweise für so Privatschutz da wären. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich müsste das schon irgendwie einen größeren Impact haben, also eine Auswirkung, die halt größer ist als nur Russell Crowe plus Familie.
Mhm. Boah, ihr seid wirklich. Ihr geht in die richtige Richtung. Prescht weiter vorwärts.
Also vielleicht wirklich was in diese Staatsrichtung. Aber was hat Russell Crowe mit dem Staat zu tun, dass die sagen, wir müssen ihn oder sein Anwesen oder was auch immer schützen, weil das sonst Auswirkungen für Amerika quasi hat? Oder Amerika ist jetzt sehr groß gegriffen, aber für, weiß ich nicht, den Staat, die Stadt.
Ich hätte jetzt noch vielleicht reingebracht, das war ja ungefähr Jahr 2000.
Ja.
Pi mal Daumen. Dass es da um beispielsweise irgendeine Präsidentschaftswahl ging. Und oft ist ja so, dass gerade in diesen, dass da ein paar Promis ja auch sich immer auf eine Seite packen und da ein bisschen supporten und dass das vielleicht so ein bisschen auf Kritik gestoßen ist, beziehungsweise dass er da extra nochmal Schutz brauchte. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer 2000 dann,
was? Falls. Sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich habe gerade so direkt einen Gedanken, weil ich dachte gerade an 2001, ich weiß nicht mehr, wann genau herausgekommen ist, ob das irgendwie noch im Zuge war von den Terroranschlägen und dann kamen halt Drohungen und dann hat halt das FBI gesagt, okay, das betrifft jetzt nicht nur die Privatperson Russell Crowe, sondern es geht ja gerade um einen Angriff auf uns als Zivilisation und deswegen stellen wir in dem Fall sogar das FBI zur Verfügung.
Das ist die Lösung.
Das ist die Lösung.
Also richtig gut. Tatsächlich ist es so, dass das FBI Hinweise darauf hatte, oder Al-Qaida hat es tatsächlich veröffentlicht, dass die an einem Dekonstruktionsplot arbeiten, um die Kultur von Amerika zu zerstören. Und die Taktik war da, zentrale Personen, die gerade eine sehr große Rolle spielen in der Kultur und in der Gesellschaft an sich, zu entführen und zu kidnappen. Und die hatten konkrete Hinweise darauf, dass Russell Crowe eins der Ziele sein könnte, weil er gerade durch Gladiator so eine unglaubliche Bekanntschaft hatte oder so eine Berühmtheit war in Amerika. Und deswegen wurde Russell Crowe tatsächlich 2 Jahre vom FBI beschützt. Das hat er alles erst, also es war nicht wirklich bekannt zu dem Zeitpunkt, so 2000, 2001, aber später in einem Interview in 2005 hat er das dann tatsächlich erzählt, dass es damals so war. Und dass es natürlich eine Situation war, die alles andere als angenehm war, obwohl er gerade an seinem Peak seiner Karriere war, muss man sich auch mal so vor Augen halten. Schon crazy, ne?
Mega crazy.
Aber ich muss sagen, Leute, Respekt.
Also wir gehen raus aus dem Labyrinth. Also Sackgassen habe ich noch nicht gesehen.
Ich muss auch sagen, da haben wir uns auch gut ergänzt, weil ich kam jetzt doch nur auf die Idee, weil du halt meintest, so Anfang 2000er. Und da kam ich gerade erst auf den Gedankengang, was da war und dass es vielleicht damit zusammenhängt. Aber wir haben es ja quasi fast auf den Punkt gebracht, ne? Muss man auch mal sagen.
Ja. Vielleicht ist es auch einfach manchmal oder langsam so die kuriose Filmfaktenmuskeln, die ihr schon so trainiert habt, dass ihr jetzt so ein Gefühl dafür habt, was mich interessiert.
Ja, Marcel und ich haben da so extra Synapsen jetzt langsam ausgebildet im Gehirn.
Genau, genau.
Die schießen genau in die richtige Richtung.
Aber genau deswegen habe ich was dabei, was sehr untypisch ist. Was ich, glaube ich, so noch nie hatte bei kuriose Filmfakten. Wo ich mal gespannt bin, ob ihr da schnell drauf kommt, ob das so ein Schnellfeuer-Ding ist oder ob ihr da jetzt wirklich in eine Sackgasse im Labyrinth läuft. Folgende Frage. Wofür stehen im Kinokontext die Begriffe Mushroom und Butterfly?
Im Kinofilm-Kontext?
Im Kinokontext.
Im Kinokontext. Mushroom und Butterfly.
Hast du das gelernt in deiner Zeit, wo du jetzt im Kino arbeitest? Oder ja. Wusstest du?
Ach, tatsächlich. Ja, das war auch mir neu. Das, ja.
Schön.
Mushroom. Ich habe jetzt erstmal, ich weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat, so eine gewisse, die Form im Kopf.
Dass ja.
Oben viel ist und unten dieser Dings, dieser Stiel. Ich weiß nicht, ob die, vielleicht diese Kinositzplatzverteilung oder ist. Und bei Butterfly hast du so ein ausgefülltes Ding. Aber das ist jetzt erstmal so erster Wild Guess und sehe ich als Mittelgut.
Ja, also in dem Fall, manchmal ist es dann fast schwierig, dass wir teilweise so ähnlich denken, weil das war auch mein erster Gedanke, dass es irgendwie mit Sitzplätzen zu tun hat, wie die angeordnet sind oder wie die Karten quasi ausgebucht sind. Dann sagt man, ja, heute haben wir eine klassische Mushroom-Verteilung im Sitz, also im Saal 3. wird es aber wahrscheinlich eher nicht sein. Ist, finde ich, auch zu. Es ist auch zu spezifisch irgendwie. Wobei Mushroom könnte schon sein, weil du hast ja theoretisch in den ersten Reihen hast du ja häufig, dass eher weniger Leute sitzen. Und wenn, dann wahrscheinlich eher mittig. Mhm. Und die meisten Leute gehen ja wahrscheinlich eher so in die mittleren bis hinteren Reihen. Das heißt, du hast die mittleren Reihen ganz ausgefüllt, also relativ breit. Und oben dünnt es sich wieder ein bisschen aus. Also da dieses Mushroom könnte ich mir schon vorstellen tatsächlich. Ich weiß nur nicht, wie es mit Butterfly ist. Weil das finde ich ein bisschen irritierender von der Form her.
Warum da in der Mitte vielleicht welche fehlen, ja.
Ja, muss ja nicht unbedingt sein. Kann ja auch sein, dass. Oder wie meinst du? Mit Mitte fehlen?
Achso, ich habe jetzt einen Butterfly als so klassisch gesehen.
Ja.
Aber man könnte einen Butterfly ja auch vielleicht irgendwie so machen. Das ist der Fly.
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Das ist der Trick. Das heißt ein Butterfly, aber es ist ein Kreis.
Es ist eigentlich ein Kreis.
Aber wir können das ja mal festhalten, erstmal so als Gedanken. Weil ich finde, gerade die Form ist relativ bei den beiden Sachen, bei Butterfly und Mushroom, schon recht prägnant. Das könnte aber auch mit irgendwelchen ganz anderen Dingen wie anderen Eigenschaften der beiden Sachen zu tun haben, ne?
Aber ich finde das schon echt nicht verkehrt. Vor allem, weil der Mushroom, finde ich, passt wirklich gut. Mushroom, du hast dann halt so in Reihe 3, 4 hast du so mal zwei, die in der Mitte sitzen jeweils. Und dann wird's breiter und dann oben. Aber was ist mit Butterfly? Ich meine, an sich. Ja, nee, aber es ist von der Form her schon eher komisch irgendwie. Ist vielleicht Butterfly die, das sind quasi die Sitze im Kino, wo du das beste Sounderlebnis hast.
Oh, das ist super.
Also im Prinzip, die Soundanlage kann ja nicht jeden Platz gleich beschallen, dass man dann sagt, okay, wenn du innerhalb von diesem Butterfly-Muster sitzt, hast du quasi das beste 5. oder 7.1, wie auch immer, Dolby Surround-Erlebnis. Und Mushroom ist tatsächlich die Sitzanordnung. Also, dass es zwei verschiedene Bedeutungen sogar hat.
Könnte ich mir richtig gut vorstellen. Gerade bei Butterfly, weil du hast ja diese kreisförmigen Schalldinger. Dann hast du da so vier Hauptpoints. Ich würde sagen, wir könnten mal was einloggen.
Das loggen wir ein.
Ich liebe die Erklärung. Habt ihr super hergeleitet und alles. Und ich finde, das habt ihr wirklich wieder mal so, wo eure Erklärung mir besser gefällt als die eigentliche Antwort. Aber es ist nicht die Antwort. Aber was richtig ist, dass es tatsächlich um die Form geht.
Um die Form. Aber wir sind nicht bei Kinositzplätzen.
Nee. Und auch nicht bei Soundanlagen. Aber ich muss ehrlich sagen, da wart ihr wieder stark unterwegs.
Ich möchte es nochmal einloggen, weil es mir wirklich gefällt.
Vielleicht als kleinen Tipp. Ich wollte es zuerst nicht glauben, als mir das jemand gesagt hat. Und es musste mir gezeigt werden, bevor ich das geglaubt habe.
Ich weiß nicht, ob das ein wirklicher Tipp ist, Niklas. Ja.
Das macht's nicht unbedingt leichter, wenn ich ehrlich bin. Im Kino. Vielleicht. Es hat nichts mit den Sälen zu tun. Ich war jetzt schon wieder bei Raumaufteilung vom Kino. Mhm. Im Sinne von, jedes Kino hat irgendwie einen ähnlichen Aufbau. Du hast dann irgendwie die Säle immer da und da und die Gänge so. Und das hat dann immer so eine ähnliche Form. Aber ich glaube, das ist es dann auch nicht.
Sind wir denn, um nochmal vielleicht so einen kleinen Tipp abzufragen, du hast ja gesagt, im Kinokontext, sind wir wirklich im räumlichen Kino oder hat es vielleicht doch was
Wir sind im räumlichen Kino.
Also okay.
Ihr seid nur noch im falschen Raum, quasi.
Wir sind im falschen Raum. Ich könnte mir noch vorstellen, das ist, wenn man einkauft, ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt sich Popcorn oder sowas holt, dass das diese Art ist, wie man an der Kasse ansteht. Dass sich vorne so ein Balk bildet, vielleicht noch so eine wirkliche Schlange und Butterfly ist dann so ein wirres Gedöns irgendwie.
Das wäre ja nicht kinospezifisch, oder?
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich generell so eine Anstellthematik. Die Frage ist halt,
Popcorn. Wie Popcorn poppt.
Entweder wie so ein Atompilz, oder?
Warum lacht ihr so?
Nein.
Was habe ich eben als Tipp gesagt?
Nein, das ist nicht
dein Ernst. Hast du nicht geglaubt.
Und jetzt hast du Tobi bringt schon wieder so ein Ding, wo er sagt, ja, das ist es eh nicht. Und dann ist es das.
Ja, das ist es. Hoppala. Tatsächlich gibt es zwei verschiedene Arten, wie Popcorn poppen kann. Und zwar, es gibt die Sorte Mushroom und die Sorte Butterfly. Und als ich im Kino, als mir einer gesagt hat, ja, wir haben jetzt umgestellt von Mushroom auf Butterfly-Popcorn, ich wollte es nicht glauben. Was zur Scheißhölle? Ihr verarscht mich doch. Als ob es unterschiedliche Maissorten gibt, die unterschiedlich poppen. Aber tatsächlich ist es so. Mushroom Mais ist halt irgendwie von der Kammer im Mais oder sowas ein bisschen anders und poppt sehr kreisförmig. Also ist dann so wie so ein, eher so ein Brokkoli oder sowas, halt wie Mushroom. Mhm. Und Butterfly zerspringt in so 5 oder 6 Richtungen. Also ist eher wie so ein kleiner Stern. Und das hat tatsächlich Auswirkungen darauf, wie das in den Tüten zusammenpackt und so weiter und wie viel Raum das einnimmt und tatsächlich auch ein bisschen wie crunchy das ist. Und ich wollte es nicht glauben, aber wir haben in den Filmkunstkinos tatsächlich Säcke, wo Mushroom draufsteht und wo Butterfly draufsteht. Also es ist wirklich wahr, das gibt es. Und fand ich super interessant, dachte, das werfe ich euch mal vor, weil ich wollte es auch nicht wahrhaben.
Also ganz stark, Tobi, ganz stark.
Ja. Das war die eine Synapse, die sich da in den letzten Jahren neu gebildet hat.
Und das war der klassische Tobi-Moment, wenn er wieder eine Witzantwort gibt und das ist die Lösung.
Das war aber nur, ich bin von diesem Anstellen noch gekommen und habe gedacht, ja, dann werden da Getränke verkauft und Popcorn, zack.
Ja. Tja. Ja, verrückt,
muss man laufen.
Also.
Aber lustig.
Aber ich fand eure erste Erklärung quasi auch grandios. Also auch sehr gut. Gut, jetzt kommen wir wieder zu einem klassischeren, kuriosen Filmfakt. Und auch wieder einem alten Bekannten, der schon hier vermehrt aufgetaucht ist. Eigentlich sogar zwei alte Bekannte. Und der kuriose Filmfakt geht wie folgt. Ein schlechter Scherz von Nicolas Cage führte fast dazu, dass nicht nur er, sondern auch unser alter Freund Charlie Sheen längere Zeit hinter Gitter gewandert wäre. Was hat Nicolas Cage getan?
Und wieder sind wir bei Drogen. der Charlie Sheen, der hat auch einfach ein bewegtes Leben, ne? Muss man auch mal sagen.
Ja, der liefert einfach halt sehr viele kuriose Fakten. Das ist einfach ergiebig, wenn man bei dem sucht. Also
das glaube ich.
Da kann ich dann auch nicht die Finger fallen lassen. Ne?
Also die wären fast ins Gefängnis gekommen dafür.
Jo, ja. Also auf jeden Fall Charlie Sheen.
Überraschung. Ja.
Aber der Prank oder Witz oder was war es? Scherz?
Also ein Prank würde man es am ehesten nennen.
War aber ausgehend von Nicolas Cage.
Genau.
Das finde ich aber geil, wenn er ihn jetzt wirklich mit einem Prank in Knast gebracht hätte. Das muss schon ein ordentlicher Prank sein.
Ja, das offensichtlich.
Es war auch ein ordentlicher Prank, der auch, weiß ich nicht, also
schon drüber.
Mehr als drüber. Schon einen Ticken drüber.
Das würde heutzutage keiner mehr machen.
Okay.
Ich gebe euch schon zu viel, ihr seid zu gut heute.
Aber es ist immer noch ein sehr, sehr weites Feld.
Ich wollte gerade sagen, gibt es irgendwelche...
Ja, Tobi.
Ich habe gerade nur überlegt, ob es irgendwelche Filme gibt, wo die beiden zusammen agieren und mir ist leider erstmal nichts eingefallen.
Ja, dasselbe wollte ich dich gerade fragen und weil mir nämlich auch nichts einfällt.
Perfekt. Ja, oder ob es vielleicht einfach irgendwie, die kannten sich und es ist eher so ein privates Ding und hat weniger jetzt mit konkreten Filmen zu tun.
Zweiteres.
Dachte ich mir auch schon fast. Jetzt ist die Frage, wo fangen wir an? Es kann ja wirklich alles Mögliche sein. Es ist ja völlig offen. Ich meine, das wäre alles auch nicht hart genug. Weil von wem ist Nicolas Cage nochmal der Enkel oder so?
Francis Ford Coppola.
Ja, genau. Ob so viel damit zu tun hat, dachte ich. Ob der irgendwie den geprankt hat im Sinne von hier, du kriegst eine Rolle bei meinem Onkel, bla, aber das wäre alles nicht gefängniswürdig. Das wäre ja völlig irrelevant.
Ja.
Hat's was mit den Eskapaden von Charlie Sheen zu tun? Also wir müssen uns so ein bisschen annähern, weil, also...
Mit Sicherheit,
ja. Also es ist, ja. Hilft dir die Antwort?
Ja, ein bisschen.
Aber tatsächlich, also in dem Fall ist es wirklich so, also natürlich ist es Charlie Sheen schuld, aber hätte Nicolas Cage nichts gemacht, wäre er anscheinend ganz gut durchgekommen.
Okay, also hat dieser Prank auf etwas hingewiesen, was Charlie Sheen gemacht hat? Das klingt mir ein bisschen danach.
Oder hat der... Es war eher so, dass der Prank die Gefahr erhöht hat. Ich will euch nicht zu viel geben. Das ist,
ja, ja, verstehe ich auch.
Weil, sobald ihr ein Stichwort habt, kommt da der Stein ins Rollen, fürchte ich. Und ich mag es lieber, wenn ihr so Sisyphos-mäßig den Stein
So fühlt sich's auch gerade an. Es ist wirklich gerade den schweren Stein. Was ist denn, wenn Charlie Sheen, wir gehen mal so ran. Also ich kann mir vorstellen, dass Charlie Sheen das ein oder andere Mal eventuell im Bereich der Prostitution unterwegs war. Und sich da eventuell, ja, Escort-mäßig oder sowas durchaus gewisse Dienste erkauft hat. Was ist, wenn Russell Crowe quasi ihn geprankt hat, indem er quasi der Polizei...
Du so bist gerade im Fight Club.
Nicht Russell Crowe, sorry. Nicolas Cage in Fight Club. Nein. Nein, was ist, wenn Nicolas Cage ihn geprankt hat, weil er quasi der Polizei einen Tipp gegeben hat, im Sinne von, ja, hier, der Charlie Sheen, der hat tatsächlich ein nicht angemeldetes Gewerbe, nämlich ein eigenes Bordell. Und dann kam die Polizei bei ihm an und es war mittlerweile wirklich fast grenzwertig, weil Charlie Sheen teilweise dann auch seinen Freunden mal was Gutes tun wollte und ne, gesagt hat, hier, geht aufs Haus, dass das schon so in die Richtung fast schon ging, aber halt nicht offiziell. Und dann hat Nicolas Cage sich gesagt, haha, lustig, wenn ich den da ein bisschen in die Bredouille bringe.
Ich finde den Ansatz gut, der hat ja auch irgendwann mal mit irgendwelchen Pornostars zusammen gewohnt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also der war da ja. Ich könnte mir aber fast eher vorstellen, dass Nicolas Cage irgendeinen Prank gemacht hat und das dazu geführt hat, dass die Polizei auf Charlie Sheen aufmerksam wurde und der war dann entweder wahnsinnig besoffen oder auf Kokain oder sowas und vielleicht im Auto unterwegs oder irgendwas, dass es in so eine Richtung geht. Der war ja immer sehr im Drogenleben auch am Start. Und das, sag ich mal, einfach nur dieser Prank, ja, das so ein bisschen in den Vordergrund gerückt hat und der dadurch fast ja, von der Polizei kontrolliert worden wäre oder irgendwie sowas. Also weil Prostitution, da frage ich mich, was für ein Prank hätte da hinführen können. Auch.
Ich meine, das hat Marcel ja erklärt, was er sich da vorgestellt hat.
Ja, ja, genau.
Ja. Aber deine Richtung ist trotzdem die bessere.
Drogen. Drogen.
Drogen.
In die Richtung solltet ihr euch weiter bewegen.
Ich sag mal, das waren noch die zwei offensichtlichen Richtungen, die wir uns bewegen können. okay, also machen wir einen kleinen Abstecher ins Drogenmilieu. Ja, also wahrscheinlich bist du gar nicht so verkehrt unterwegs, im Sinne von, dass der halt da immer mal was zu Hause hatte und es war aber so, ja, war halt sein Privatanwesen, da ist jetzt auch nicht einfach mal so die Polizei vorbeigekommen. Aber es ist trotzdem schwierig. Oder...
Ich weiß nicht, ob ich helfe. Ich hätte halt irgendwie gedacht, dass Charlie Sheen unter Drogen war. Und zwar mehr, als er sein durfte wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise. Also Beispiel halt Autofahren. Und dann halt so ein Prank kam, wo die ganze Aufmerksamkeit dann auf Charlie Sheen ging und klar wurde, okay, der ist vollkommen drauf. Und das dadurch klar wurde und er dadurch hätte ins Gefängnis wandern können. Also irgendwie in so eine Richtung, aber ich kann mir überhaupt noch nicht vorstellen, wir sollen ja wahrscheinlich auch erraten, was ist dieser Prank und all sowas. Und da tappen wir ja noch komplett im Dunkeln.
Das ist korrekt.
Ich habe es auch extra ein bisschen offen gestellt, die Frage, weil sämtliche Artikel, die diese Situation berichtet haben, haben da noch zwei Stichwörter drin, die euch sofort dahin führen. Ich sag mal so, ihr habt die richtigen Ideen, Ihr seid noch von der Lokalität her noch nicht auf den richtigen Spuren. Nicolas Cage und Charlie Sheen waren unterwegs.
Unterwegs?
Also nicht zu Hause oder sowas, die waren zusammen unterwegs. Und das war auch, sage ich mal, das hat sich alles nicht innerhalb von Tagen entsponnen oder sowas, wo der groß was geplant hat, sondern es war eine Sache, die komprimiert auf ein paar Stunden war.
Vielleicht grenzüberschreitend. Mhm. Also sowohl als auch, sowohl wörtlich als auch metaphorisch. sie wollten irgendwie von Mexiko einreisen wieder, mit dem Auto haben so einen Trip gemacht nach Mexiko an den Strand und wollten dann wieder in die USA einfahren. Und bei der Grenzkontrolle dachte sich so Nicolas Cage, hahaha, wäre super witzig, wenn ich denen sage, hier hinten im Kofferraum haben wir zwei Pakete Koks. Und was er vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht wusste oder vielleicht auch wusste, da war halt tatsächlich Drogen im Kofferraum. Und das war dann ziemlich knapp, weil, ja, ich weiß nicht, dann wär's halt nicht knapp, ne? Dann bist du halt wahrscheinlich echt eigentlich im Knast, aber.
Also, gefällt mir sehr gut. Ich hätte jetzt Grenzüberschreitung, ich hätte jetzt nicht an so einen klassischen Roadtrip über die Grenze gedacht, sondern einfach Flugzeug-Airport in so eine Richtung. Dass die dann, das, also genau das Szenario, was du gesagt hast, aber vielleicht Richtung Flughafen.
Wir sollten öfter um 11 aufnehmen, glaube ich. Also, denn Flugzeug und Grenzüberschreitung ist schon mal, und Drogen ist eine sehr gute Kombination. Die beiden zusammen. Und was mir jetzt noch ein bisschen fehlt, ist der Prank, den Nicolas Cage gemacht hat. Mhm. Denn der ist noch nicht ganz
okay, da. Und zwar hatte Charlie Sheen tatsächlich eigentlich keine Drogen bei sich drin. Und Nicolas Cage hat dem tatsächlich ein gewisses Päckchen an Drogen in den Koffer reingetan und meinte dann so am Flughafen, hier, schauen Sie sich das mal genauer an. Und Charlie Sheen so, ja, ich habe ja gar nichts zu verbergen, alles gut. Und die machen so auf und finden da dann halt schönes Päckchen Koks.
Oder noch lustiger, Charlie Sheen hatte was dabei und Nicolas Cage dachte, der hätte nichts dabei und hätte dann so gedacht, der hat dann einfach Mehl da reingepackt und dachte so, haha, hier. Und dann sind die fast auf das Richtige aufmerksam geworden.
Wieder ist Tobi näher dran. Ja. tatsächlich. Sehr nah dran. Das Einzige, was auch falsch ist, ist der Prank, den Nicolas Cage gemacht hat. Nicolas Cage hat was in einem Flugzeug gemacht, was man wirklich nie machen sollte. Also was wirklich eine grauenhafte Idee ist und wo man heute auch viel sensibler drauf reagieren würde, als vor diesen, ich glaube, es war vor 25 Jahren oder sowas, als das passiert ist.
Okay, was sollte man im Flugzeug nicht tun? Ich glaube, früher hat man da ja normal geraucht, deshalb wird das nichts in diese Richtung sein. Oh Gott. Dafür, dass wir gerade eigentlich auf so einem Höhenflug waren, förmlich.
Ihr seid immer noch auf dem Höhenflug. Das ist so ein kleines Detail, was halt schwer zu erraten ist, aber ich will euch auf jeden Fall die Chance geben.
Ja.
Ich hätte noch gedacht, dass er ihm vielleicht im Flug was also drunter gemischt hat. So in den Drink oder keine Ahnung. Und der dann Charlie Sheen dann während des Flugs wirklich einen Trip geschoben hat. Aber unbeabsichtigt.
Was sollte man alles noch nicht im Flugzeug tun?
Koksen.
Ja, aber das sollte man an sich ja nicht tun. Nicht nur im Flugzeug. Ja,
nicht im Flugzeug.
deshalb war eigentlich irgendwie in die Pilotenkammer reingehen wollen oder sowas. Ich weiß nicht, was sind denn so absolute Dinge, die...
Ja, aber es muss ja irgendwas mit den Drogen zu tun haben. Also wir haben ja am Anfang schon den Tipp bekommen, dass Drogen die richtige Richtung sind. Also irgendwas damit muss es ja zu tun haben. Oder die haben halt wirklich auf der Toilette gekokst, aber das macht ja keinen Sinn, das ist ja kein Prank.
Ich denke jetzt eher in so eine Richtung, was man im Flugzeug nicht tun darf, sollte. Und dass dadurch, sage ich mal, diese Drogen fast aufgeflogen werden. Dass es eher in so eine Richtung geht.
Tobi ist heute on fire.
Und
ich löse mal auf, weil das ist jetzt, da könnt ihr jetzt viel rumraten, was da genau passiert ist. Die Sache war, Charlie Sheen und Nicolas Cage waren halt zusammen in diesem Flugzeug. Und ich vermute mal, weil die beiden halt damals schon Berühmtheiten waren, durften die in die Nähe von dem Cockpit, also wo die Piloten waren. Und Nicolas Cage dachte, es wäre doch eine super Idee, wenn ich mir die Notsprechanlage schnappe, also die PA von dem Flugzeug, und durchsage, dass er der Pilot sei und er sich gerade nicht so gut fühle.
Wow.
Und das kam natürlich überhaupt nicht gut an. Sowohl bei der Crew als auch bei den Passagieren. Und auf die beiden hat dann am Flughafen, wo die hingeflogen sind, natürlich die Polizei gewartet und die befragt. In den Artikeln stand nie dabei, wie drauf die beiden waren. Ich vermute mal, dass sie auch nicht ganz nüchtern waren. Die Sache war aber, die beiden wurden dann von der Polizei festgehalten und verhört und im Endeffekt tatsächlich freigelassen, weil halt die durch ihren Charme und ihre Bekanntschaft und so halt gesagt haben, ja, das tut uns leid und so weiter und so fort. Die Polizei hat die gehen lassen. Beim Rausgehen hat Charlie Sheen sich dann zu Nicolas Cage umgedreht und gesagt, ich habe 20 Gramm Koks in meinem Koffer. Und es tatsächlich in den Artikeln stand nicht, ob die über die Grenze geflogen sind oder ob das ein Inlandflug war. Aber egal, ich glaube, wenn du Drogen halt dabei hast, ist das ein Riesending. Und gerade wenn du halt da das per Flugzeug transportierst. Und das hätte ganz anders ausgehen können. Und das hat er einfach mal so der Hobbs in so einer Talkshow dann später erzählt, der Nicolas Cage.
Wahrscheinlich hatten hatte Charlie Sheen auch nicht nur 20 Gramm im Koffer.
Ja,
sondern also bei Nicolas Cage und Charlie auch noch was.
Wahrscheinlich.
Ja? So ein klein bisschen.
Ja. Ja. Ja, also das muss auch so sein, wenn du die beiden als Freunde hast und du bist unterwegs, wärst du konstant nervös, dass gleich irgendeine große Scheiße passiert.
Boah.
Aber ey, ihr seid echt stark unterwegs.
Ja, das ist aber auch wirklich gut, einen Ball hin und her spielen heute.
Ja. Jetzt habe ich so noch mal so eine Schnellfeuersache, wo ihr vielleicht relativ schnell drauf kommt. Aber die ist mir auch so entgegengekommen und da dachte ich mal, könnte euch auch interessieren. Woher kommt der englische Begriff Video Footage?
Footage. Mist, ey, ich weiß das letzte Mal, als wir so eine Begriffserklärung mit dem Trailer hatten.
Ja, da haben wir sehr lange
gebraucht. Das war kein Schnellschuss.
Nee.
Stimmt. Footage.
Ja, da sind wir lange auf falschem Faden gewandelt.
Footage. Hat das einfach nur was mit Fuß zu tun?
Ja,
weil da Food drin vorkommt.
Ist natürlich naheliegend, ne?
Food-Montage.
Also erstmal, das Video-Footage ist ja das gesamte Videomaterial, was quasi während des Films gesammelt wird. Also er sagt, okay, das gesamte Footage des Films ist ja quasi das Komplettmaterial, also ohne Cut, einfach alles, was aufgenommen wurde. Von daher hätte ich halt gesagt, okay, die hatten ja früher das alles auf Filmrollen. Also auf Filmrollen, das heißt, es war ja wirklich tatsächlich viel Material, viele Rollen irgendwie, die da tatsächlich wahrscheinlich, ja, irgendwie getragen werden mussten. Es war ja wahrscheinlich sogar über so einen langen Film wahrscheinlich gar nicht mal so wenig. Und da hieß es halt wirklich Footage, weil dann musste man das halt immer von A nach B tragen oder, ne, wenn man gesagt hat, hey, wir schauen uns nochmal das Material von heute an, dann musste halt der Assistent da ins Lager gehen, die Filmrolle holen, rüberlaufen, das da einlegen auf den Projektor, dass man sich das nochmal anschauen konnte. Und deswegen Footage, weil das immer so oft hin und her getragen werden musste und einfach viel Material war.
Gefällt mir sehr gut. Mir ist, während du was erzählt hast, dass das ja das Komplettmaterial ist, also auch das ganze Blödsinnmaterial. Und da habe ich dran gedacht, ganz oft, wenn man welche Filme aufnimmt oder das früher mit der Videokamera gemacht hat, hat man ja gefilmt und dann gehst du einfach runter oder lässt sie so hängen und hast dann vielleicht die Füße drauf.
Finde ich ganz stark. Dass man sagt, okay, das heißt Footage, weil der letzte Shot ist immer
ist auf den Füßen. So ein Fuß. Ich glaube, das passiert heute eigentlich nicht mehr oder sowas. Aber ich, man kennt das ja hin und wieder von so kleinen Videos. Ich finde aber das mit dem Hin- und Hertragen, glaube ich, etwas stimmiger.
Oder vielleicht auch, vielleicht bist du auch gar nicht so verkehrt und es ist eine Mischung aus beidem. Dass im Prinzip in dem Augenblick, wenn die, also bevor der Take losgeht, wenn die Kamera von A nach B tragen oder was weiß ich zum Beispiel, wenn derjenige, der zum Beispiel, ich weiß nicht, wie lange es schon so Steadicams und sowas gibt, weil da hätte ich mir schon vorstellen können, meistens haben die ja, solange die nicht drehen, ist die vielleicht irgendwie nach unten geklappt. Und dass sie dann teilweise wirklich einfach aufnehmen, wie sie zum Set laufen. Und so beginnt dann die Szene, deswegen heißt es Footage.
Finde ich auch gut. Jetzt die Frage, wir könnten, weil Niklas uns ja vorhin auch mal sehr viele Tipps gegeben hat, wir könnten mal einen Joker setzen und fragen, ob es irgendwas mit Fuß zu tun hat überhaupt.
Ja.
Weil wenn nicht, gut. Dann
aber wahrscheinlich schon, weil sonst, aussehen. Also, vielleicht ist das auch ein bisschen vergoldeter Joker.
Ja, meinst du?
Ja, weil Footage.
Okay.
Also okay. Ich fand auch, also ich muss sagen, ich finde am plausibelsten bisher immer noch meinen ersten Guess, das Hin- und Hertragen der Materialien, eben aufgrund der Tatsache, dass es Filmrollen waren und die eben nicht hin und her geschickt werden konnten, musste dieses Material halt den Weg zurücklegen. Also auch wenn ich das dann zum Film, zum Cutter schicke, dann muss das Material ja von da wirklich tatsächlich physisch den Weg vom Set zum Editing machen. Und jetzt heute kann ich das ja einfach schicken. Und deswegen heißt es Footage, weil das halt wirklich den Weg selber quasi dahin gehen musste.
Das loggen wir ein.
Ja. Ja. Ist nicht die Lösung, aber ihr seid so 70% da bei der Lösung eigentlich. Denn dass es mit Filmrollen zu tun hat, ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und dass es was mit Füßen zu tun hat, ist auch ein wichtiger Punkt.
Mhm. Aber es geht nicht um den Transportweg.
Nee. Nicht um Strecke.
Ihr habt eigentlich, also es wird euch gleich wie Schuppen von den Augen fallen.
Okay, das.
Was ist denn, wenn.
Welche Sprache ist das?
Englisch?
Klingt sehr Englisch.
Das ist ein Tipp tatsächlich.
Ist das ein zusammengesetztes Wort aus Foot und noch was? Montage, sowas in die Richtung? Oder hat das damit gar nichts zu tun?
Hm. Nee. Das ist ein Tipp. Englisch.
Das, was ist im englischsprachigen Raum anders, oder zumindest in manchen englischsprachigen Räumen anders als bei uns?
Montblanc.
Viel, ne? Viel.
Damit bin ich gefühlt nicht mehr
so. Was mit Füßen zu tun hat.
Ach, Strecke, Foot. 30 Zentimeter, 30, irgendwas.
Ach, ja. Sehr gut, Tobi, sehr gut. Das ist es.
Das war auch ein sehr guter Tipp, auch wenn der zuerst fand ich den richtig kacke. Okay, es hat etwas mit Fuß, also Entfernung und ich meine, das sind ja irgendwie so 31 Zentimeter. Jetzt die Frage, ist es ein Filmrollenbreiter Abschnitt oder
halt
einfach nur Strecke?
Ich denke, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist immer diese 18 Zoll Filmrolle, was weiß ich, oder 18 Foot. Da heißt es halt das Film Footage, weil das dann halt die komplette Strecke ist von dem aufgenommenen Film.
Ja. Es ist geil. Die komplette Länge des aufgerollten Films, das Video Footage, weil es halt in Füßen gemessen wurde im englischsprachigen, beziehungsweise.
Hatte ich ja im Prinzip im ersten Satz schon gesagt, dass das der gesamte Film ist.
Und dann bist du wieder Footage weggewandert.
Ja, davon.
Ja. Aber es ist in der Tat wie Schuppen von den Augen gefallen.
Ja, und ich tatsächlich, als ich diese Erklärung irgendwo gelesen habe, habe ich auch gedacht, so, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und das ist irgendwie ein kurioser Fakt. Fand ich ganz lustig. So, und wieder zurück zu etwas klassischeren Gefilden. Aber was direkt damit zu tun hat tatsächlich, denn eventuell habe ich diese beiden Filmfakten innerhalb von 5 Minuten zusammenhängend. Aber Alfred Hitchcock war bekannt dafür, nur das zu filmen, was unbedingt notwendig war. Fast alles, was er drehte, landete auch im Film. Warum arbeitete er so?
Weil er Perfektionist war oder weil er sparsam war und nicht zu viel Filmrolle vergeuden wollte, war damals ein armer Mann. Und oder er war halt, wie man so sagt, ein Schwab, der immer auf jeden Cent geachtet hat.
Ein was?
Ein Schwab, ein Schwabe.
Ach, ein Schwab.
Ach so, sorry.
Ich dachte auch, Schwab ist eine Mischung aus Warpen und irgendwas
anderes. Ja, ich dachte, ich lerne jetzt ein neues
Wort. Das ist doch so ein schönes Klischee, dass Schwaben immer sehr, sehr sparsam sind.
Das stimmt, ja.
Ich könnte mir auch vorstellen, um in dieser Richtung des Perfektionisten zu bleiben, dass er einfach dem Cutter gar nicht so viele Möglichkeiten geben wollte, seinen Schnitt zu verkatten.
Oder er hatte keinen Cutter.
Oder er hatte keinen Cutter, kann natürlich auch sein. Und ich sag mal, wenn ich halt wirklich nur das aufnehme, was dann tatsächlich auch im Film landen soll, dann gebe ich dem ja nicht viel Spielraum. Dann sage ich halt hier, das ist halt das Material, du musst es im Prinzip nur zusammenschneiden und fertig.
Und du gibst der Produktionsfirma nicht mehr viel Spielraum. Was auch gut ist, weil die wollen ja immer irgendwas rauscutten oder.
Das finde ich sogar noch besser, weil beim Cutter hat er ja selber Einfluss. Da könnte er selber hinterher im Schnitt sagen, hey, nee, warte mal, das wollte ich anders. Aber wenn die Produktionsfirma das sieht und dann sagt, nee, da möchten wir aber gerne den Ausschnitt haben oder die Szene.
Den gibt's nicht.
Die gibt's gar nicht, die ist gar nicht aufgenommen worden, so ist es nämlich.
Das ist der Endfilm.
Das muss die Lösung sein, das ist so gut.
Das ist die Lösung.
Ja!
Ist die Lösung, ja. Also Alfred Hitchcock ist notorisch dafür bekannt, dass er halt wirklich in einem unglaublich effizienten Ratio gefilmt hat. Also fast alles, was er gefilmt hat, ist auch in den Film gelandet. Irgendwie war 3:1 oder sowas, also wirklich vielleicht 3 Takes pro Szene im Schnitt. Und wirklich auch nur die Szenen, die im Film drin sind. Und es war so, dass er unglaublich effektiv im Storyboarding war. Also der hat das wirklich genau durchgeplant, wie der Film auszusehen hat. Und er wollte nicht, dass die Studios ihm reinreden, welche Szenen drin sind und welche nicht, weil er im Endeffekt einfach nur die 100 Minuten hatte für diesen Film und man da nicht mehr viel dran machen konnte tatsächlich, ohne den Film jetzt irgendwie auf 70 Minuten zu cutten oder so. Und das ist die Lösung. Ja, also
Damn. Also wir sind heute on fire.
Also das heute fühlt sich ist wirklich an, stark. Wirklich
wenn
stark.
Wenn es so ein Steinlabyrinth ist, dann sind wir gerade schon einfach auf die Mauer geklettert und gehen oben
ja.
rum raus.
Ja. Ja. Bin wirklich beeindruckt. Vielleicht
ich auch. Vielleicht jetzt nicht mehr.
Vielleicht ist der letzte Fakt, glaube ich aber nicht, weil der eher so in meiner einfacheren Kategorie ist. Vielleicht reißt du das nochmal rum. Aber ihr seid auch schnell heute, glaube ich. Obwohl das geht.
Haben wir eigentlich hier gerade fast einen Joker für bekommen?
Ja, aber ihr braucht ja gar keine Joker mehr, hab
ich das gesagt. So ist es. Und ich glaube, wir hatten okay. noch mal gesagt, wir können irgendwie nur einen haben. Ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie dann am Ende 5 Joker haben. Ich finde auch einen in Ordnung.
Ja, ist okay.
So. Warum wurde der erste Mad Max-Film von 1979 nachsynchronisiert?
Weil die in der Wüste gedreht haben und da war Soundqualität halt völliger Murks. Und die haben es nicht geschafft. Ah, anders. Die haben in der Wüste gedreht und die hatten da gar nicht so die technischen Möglichkeiten, das mit Sound und so weiter alles zu machen, weil du brauchst ja dann für alles wieder Energie und so weiter. Und die hatten halt gerade so viel, dass es für eine Kamera gereicht hat. Dafür gab es halt die Akkus. Aber die hatten vom Soundsystem gar nicht die Möglichkeit, das da wirklich gut aufzunehmen. Und haben dann gesagt, okay, wir nehmen jetzt trotzdem irgendwie das mit, was geht. Aber es wird halt sehr raw sein, irgendwie mit einem Mikro, dass wir halt wissen, was gesprochen wurde. Und das müssen wir aber eigentlich komplett danach synchronisieren, weil die Soundkulisse und alles und die technischen Voraussetzungen einfach nicht reichen.
Ich kann mir vorstellen, also dass das erste sehr viel besser ist, weil ich glaube, Sound aufnehmen ist vergleichsweise energiearm, zumindest wenn du das mit der Kamera vergleichst. Und dass da, sag ich mal, eher so die Gegebenheiten, sehr windig, sandig, die hatten Angst, dass die Mikros Sand abbekommen, ganz simpel gesagt, dass das eine bessere Richtung ist.
Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Ist wahrscheinlich auch besser, weil es stimmt schon, die Kameras und so werden mit Sicherheit mehr Energie brauchen als so ein Tape, was man so aufnimmt.
Vermutlich. Ist das mit Mel Gibson?
Ja. Und nope.
Nein!
Nee. Ist endlich mal komplett die falsche Richtung.
Komplett die falsche Richtung.
Falsch.
Was ist denn, wenn Mad Max, ich weiß leider beim alten Film überhaupt nicht, wie die so aussehen. Ich habe den gerade überhaupt nicht mal auf dem Schirm optisch.
Ich habe ein Bild vor Augen, aber gerade so Making-of-mäßig weiß ich ja gar nichts. Und das wird ja irgendwie damit zusammenhängen, ne?
Ja, weil ich dachte halt, je nachdem, es kann ja manchmal sein, dass die keine Möglichkeit hatten, gut Mikros anzubringen. Und dann haben sie halt, wie gesagt, halt gesagt, okay, wir nehmen zwar den Ton mit, aber dadurch, dass das immer relativ entfernt ist oder ne, müssen wir es nochmal nachsynchronisieren, weil es einfach dann oft zu räumlich klingt. So, und nicht so clean die Stimme drauf ist. Das hat, was irgendwie mit dem Kostüm zusammenhängt, ne, dass man sagt, nee, da haben wir irgendwie gerade noch nicht die Option, das gut zu befestigen oder so.
Oder weil die halt in, ich weiß jetzt nicht, ob das, ist der ganze Film nachchronisiert worden oder sind es eher einzelne Wüstenszenen, wenn wir so viel, komm, wir setzen einen Joker dafür
ein. Ja, oder Joker, wir nehmen den Joker.
Ich glaube nicht, dass der ganze Film nachsynchronisiert wurde.
Weil dann kann ich mir nämlich vorstellen, handelt es sich eher um so ein paar Action-Szenen und gerade wenn die das mit echten Autos gefilmt haben, rum, viel zu laut, man hört irgendwie, falls in Autoszenen gesprochen wird, hört man nichts mehr, dass das damit zusammenhängen könnte. Oder allgemein bei Action-Szenen, die zu laut waren, als dass man das hören konnte. Sowas in die Richtung.
Finde ich sehr plausibel.
Finde ich auch sehr plausibel.
Ist es aber nicht. Ja.
Jetzt frage ich mich, oder hat es mit dem guten Mel Gibson zu tun? Hatte der wahnsinnig starke Zahnschmerzen und hat so ein bisschen gelispelt in der Zeit? Und da haben die gedacht, oh nee, dem Boyding, das machen wir dann später einfach nochmal.
Finde ich auch eine sehr gute Idee, Tobi. Sehr gute Ideen. Alles falsch.
Ja, Mel Gibson ist falsch. Ich vermute nämlich, dass Mel Gibson tatsächlich nicht nachsynchronisiert wurde.
Ah.
Ha.
Müssen wir herausfinden, wer sonst, oder müssen wir nur die Ursache?
Die Ursache müsst ihr nur.
Okay.
Also eher die Leute drumherum.
Ich weiß jetzt nicht, wo die gefilmt haben, aber vielleicht hatten die Statistinnen und Statisten vor Ort, die nicht englischsprachig waren. Und die sollten aber die ganze Zeit Mundbewegungen machen, irgendwas brabbeln im Hintergrund, keine Ahnung. Und dann haben die das auf Englisch nachsynchronisiert.
Das war tatsächlich auch mein erster Gedanke gerade, dass die nicht in Amerika.
Wäre das kurios, wenn die, also 50% davon on point, aber wäre es kurios, wenn die nicht Englisch gesprochen hätten und das nachsynchronisiert worden wäre?
Ja, scheinbar nicht kurios genug. Die Frage ist immer diese 50%, man weiß auch nicht, welche 50% und wo. Oder das waren, das war britisch-englisch und amerikanisch, englisch.
Oder das waren so richtige, weil die haben ja in der Wüste gedreht, das war so richtig, oder ne, in so wüstenähnlichem Gefilde. Und das waren so richtige Rednecks und die haben so krass geslangt, also dieses, weiß ich nicht, dieses Texas-Englisch gesprochen, dass man die einfach nicht verstanden hat.
Ja, an wen denkt ihr denn, wenn ihr an Wüste denkt, an Outback, an Slang-Englisch?
An irgendein Cowboys.
Nee. Ach.
Meinst du jetzt an Personen oder
an eine Lokalität, also an eine Location? Es gibt ein Land, das ist notorisch bekannt dafür, dass sie zwar Englisch reden, aber.
Aber Australien.
Australien. Ah. Australien, ja. Mad Max spielt auch in Australien, glaube ich. Aber auch die, zumindest die. Der Sidecast, also alle außer Mel Gibson, sie waren anscheinend australische Schauspieler mit einem sehr starken australischen Akzent. Und da hat das Studio sich gedacht, ja Leute, den müssen wir komplett nochmal auf Englisch nachsynchronisieren, weil wir die einfach nicht verstehen. Also es ist ein bisschen so, als würde hier ein Film in Bayern gedreht werden, bei Marcel. Und dann wird er nochmal nachsynchronisiert für uns. Oder in Österreich. Schön. Österreich ist eigentlich bessere.
Oh ja, Leute, ich kann euch sagen, Niederbayern, wo ich teilweise auch schon mal bei Leuten zu Besuch war, wenn so da die älteren Herrschaften, da die sprechen für mich eine fremde Sprache. Ja. Also von daher.
Ja. Aber ey.
Auch gut.
Ich würde sagen,
ja,
das ist jetzt die 21. Folge Kuriose Filmfakten. Weiß ich zufällig, weil ich das eben gesehen habe.
Oh.
Und ich glaube, es war bisher die stärkste von euch.
Ich glaube fast auch. Wir waren wirklich gut unterwegs heute.
Ja. Und jetzt weiß ich nicht, ob es an den Fragen lag oder ob wir heute wirklich gut waren. Nee, wir waren schon gut, ne?
Ich fand die Fragen jetzt nicht einfacher als sonst. Also.
Jetzt frage ich mich, jetzt haben wir ja gerade bei Frage 6 den Joker gesetzt. Kriegen wir den von 5 wieder? Dass wir mit einem in die nächste starten?
Ich denke nicht.
Ich dachte.
Aber ich verstehe es.
Ich frage mal nach in der Regie.
Einmal beim Notar anrufen.
Nope. Ja. Regie sagt nein.
Ah, verdammt.
Ja.
Egal, aber ich gehe trotzdem mit gutem Gefühl hier aus dieser Folge raus.
Das ist ja sowas gut. Von. Auf jeden Fall. Und es waren auch wieder sehr coole Fakten.
Ja, und ich achte jetzt nächstes Mal im Kino drauf, ob es Mushroom oder Butterfly Popcorn ist.
Nice. Ja. Wir haben im Moment Mushroom, kann ich sagen.
Nee, nicht mehr. Schau ich, das kontrolliere ich.
Ja.
Alright.
Wir hoffen, ihr geht auch mit einem guten Gefühl aus der Folge raus. Und lasst vielleicht noch ein Like da und ein Abo. Und ein Kommentar.
Und bevor wir jetzt einschlafen, sagen wir mal rap.